Erschreckend gut.
Ungeheuer.
Geheuer. Erfolgreich.
Monsters.
Monsters of Content Marketing.
Unser neues Monster wird von Geistern geplagt. Genauer gesagt, von Geisterspielen. Christian Pfennig ist Direktor Marketing und Kommunikation sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei der Deutschen Fußballliga. Der frühere Journalist hat die Internationalisierung der Content-Maschine Bundesliga vorangetrieben, wird in diesem Jahr aber von ganz anderen Aufgaben herausgefordert. Herzlich willkommen, Christian Pfennig.
Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
Herzlich willkommen nach einer kleinen Pause, sagt Dirk Benninghoff. Hello again. Hervorragend vertreten wurde ich hier als Host bei den Monsters of Content Marketing von meinem Boss, von meinem Vorstand Matthias Wesselmann auf dem Kommunikationskongress. Ihr habt die Folgen vielleicht gehört. An dieser Stelle nochmal Shoutout nach Hamburg, aber jetzt übernimmt der Stammhost wieder und begrüßt heute einen Supergast, Christian Pfennig. Ihr habt eben den Trainer gehört, den DFL-Director, den Bundesliga-Kommunikator und Marketeer schlechthin. Herzlich willkommen, Christian.
Hallo zusammen.
Wir treffen uns heute ausnahmsweise der Corona-Lage geschuldigt mal nicht physisch, sondern haben das Ganze aufgezeichnet. Das nur als kleinen Disclaimer. Christian, gerade reingeflattert im Newsletter eine Studie der Beratungsfirma Altman & Solon, die euch erfreuen dürfte, die zeigt, dass die Bundesliga ein globaler Exportschlager ist. Eine Umfrage unter Fans ergab nicht nur in Deutschland extrem hohes Interesse, sondern auch in Ländern wie Kolumbien, Polen oder Chile und auch großes Interesse in den USA und UK. Wie erklärst du dir das? An Spannung im Titelkampf kann es ja nicht gerade liegen.
Naja, die Bundesliga als Marke ist hochspannend und das schon seit Jahrzehnten letztlich. Und die Bundesliga als Medienprodukt ist sicherlich das Medienprodukt, was weltweit mit am meisten exportiert wird. Und das ist schon lange so. Und insofern freut mich das, wundert mich aber nicht wirklich.
Was ist da das Geheimnis eures Erfolges? Wofür steht die Marke Bundesliga international und vor allem, wie differenziert sie sich gegenüber anderen großen Ligen wie La Liga und Premier League?
Ja, vielleicht müssen wir erst nochmal sagen, wir sind ja hier bei Monsters of Content Marketing, was wir in Sachen Content Marketing
dazu kommen wir gleich
tun.
Natürlich. Dazu kommen wir gleich in ganz ausufernder Form.
Sehr gerne, aber es hängt natürlich das eine mit dem anderen ein bisschen zusammen. Mhm. Wir investieren ungefähr die Hälfte unseres Marketing-Etats in Content Marketing, in internationales Content Marketing, eben um weltweit die Marke Bundesliga nicht nur bekannt zu machen, sondern auch aufzuladen. Die Bundesliga hat eine ganz, ganz hohe Anerkennung weltweit für tollen Sport, für Spitzensport. Das ist, denke ich, die Basis für alles. Die Qualität muss erstmal stimmen. Deswegen waren wir dieses Jahr umso erfreuter, dass wir den Champions League-Sieger stellen konnten und eine zusätzliche Mannschaft im Halbfinale der Champions League. Das ist sicherlich wahrgenommen worden. Die Bundesliga steht für nationale und internationale Stars. Die Bundesliga steht für große Emotionen. Und die Bundesliga steht für eine Nähe, die andere Ligen vielleicht nicht ganz so zu bieten haben. Auf der anderen Seite ist die Konkurrenz natürlich viel größer. Wir konkurrieren nicht nur mit anderen Sportligen, sondern letztlich mit Unterhaltungsangeboten weltweit. Und das macht es natürlich zunehmend herausfordernd.
Ihr habt ja eure Internationalisierungsstrategie mit dem Namen, glaube ich, Football as it's meant to be. Das war der Titel mal, ne? Habe ich gelesen zumindest. Was steckt ihr genau dahinter? Wie seid ihr das angegangen? Wie habt ihr Zielmärkte ausgemacht? Zum Beispiel habt ihr einen Instagram-Auftritt auch auf Japanisch. Seid in Spanien, glaube ich, stark mit Content. Kannst du das mal zusammenfassen? Wie seid ihr da vorgegangen? Und wann war so der Ausgangspunkt auch zu sagen, jawohl, wir müssen einfach internationaler werden?
Nee, das eine ist die Marke Bundesliga. Da habe ich gesagt, wofür die steht. Für tollen Sport, für unverfälschte Emotionen, für Stars, aber auch lokale Helden, für eine gewisse Nähe, die es im deutschen Fußball sicherlich gibt, wie woanders nicht. Das andere sind die weltweiten Märkte. Da stehen für uns international sicherlich die beiden großen USA und China im Vordergrund. Deutschland darf man als Markt nicht vernachlässigen. Es geht nicht nur um international. Und darüber hinaus gibt es noch viele unterschiedliche Regionen, die dann temporär, vertrieblich, aber auch manchmal aktualitätsgetrieben eine Rolle spielen. Die Internationalisierung der Bundesliga hat, ich würde mal über den Daumen sagen, vor rund 15 Jahren begonnen. Hat auch ein bisschen dann zusammengespielt mit der Gründung der DFL. Die gibt es seit Anfang des Jahrtausends. Und es hängt letztlich damit zusammen, dass weltweit Mediensysteme entstanden sind, die Content brauchen. Und da ist Fußball natürlich der spannendste Content, den du als Medienunternehmen bekommen kannst.
Was steht in den einzelnen Märkten im Vordergrund? Welchen Content spielt er wo aus? Geht er zum Beispiel auf ausländische Stars in der Bundesliga ein, die in einzelnen Zielmärkten stärker vermarktet werden oder im Vordergrund stehen, weil ihr wisst, dass das Interesse da überragend ist? Wie customized ihr das Ganze? Das würde mich mal interessieren. Und wie viel internationale Websites zum Beispiel von Bundesliga.de eurem, was ich also als Kern aus Contents betrachten würde, gibt es überhaupt?
Also das ist schon ganz richtig, was du sagst. Ganz viel hängt davon ab, welche Stars man aus bestimmten Heimatländern präsentieren kann. Also in den USA zum Beispiel ist das hoch anerkannt, wie viele Amerikaner bei uns spielen aktuell. Aber letztlich auch historisch gesehen war die Bundesliga immer ein Land, wo viele Spieler aus den USA gespielt haben. Japan ist ein ähnliches Land, wo es genauso funktioniert. Und den bieten wir über unser internationales Produktportfolio auch eigene Highlight-Clips zum Beispiel an, wo genau diese Stars dann im Vordergrund stehen. Also es gibt da Tailor-Made-Angebote von der DFL, die dann auch entsprechend von unseren Sendepartnern wahrgenommen werden. Es gibt andere Themen, wo andere Dinge im Vordergrund stehen, wo bestimmte Clubmarken eher im Vordergrund stehen, weil sie gelernt sind in bestimmten Ländern. Es gibt Themen, wo bestimmte Themen vielleicht eher im Vordergrund stehen. Also wir gucken uns die Märkte sehr genau an und all das, was wir produzieren, das macht im Übrigen unsere Tochterfirma DFL Digital Sports mit einem herausragenden Angebot aus Köln heraus.
Ja.
Die gucken eben, dass es eben nicht nur irgendwelche Übersetzungen in sieben Sprachen sind. Das wirst du auch gesehen haben, wenn du da mal durchgeklickt hast. Sondern es sind eben unterschiedliche Angebote auf unterschiedliche Märkte bezogen.
Wie viele Leute arbeiten da? Da brauche ich ja schon ein großes redaktionelles Team auch, ne?
Das ist ein großes Team. Ich kann es nicht genau sagen. Es ist eine mittlere zweistellige Nummer, würde ich sagen. Aber natürlich arbeiten wir auch viel mit Dienstleistern freien, sodass es dann sicherlich nochmal mehr wird. Letztlich kommt es auch nicht auf die Anzahl der Leute an, die dafür arbeiten, weil das logischerweise auch schwankend ist, je nach Saisonverlauf oder wenn Pause ist, etc. pp. Wir arbeiten da mit einem guten Team zusammen, was eben dann auch ausgerichtet ist auf unterschiedliche Märkte und wo wir uns auch unterschiedlicher Dienstleister bedienen.
Nun ist der Bekanntheitsgrad ja extrem hoch der Bundesliga. Die Bundesliga läuft das ganze Wochenende auf allen Kanälen, ohne dass ihr da, kann man schon letztendlich viel machen müsst, ja. Spieler und Vereine machen Attraktivität aus. Was kann die DFL selbst groß beeinflussen, auch im Inland? Welche KPIs werden da verfolgt? Was ist euer Ziel auf dem nationalen Markt? Weil Image, Bekanntheit etc. Sind hoch und eure Partner sozusagen liefern ja extrem viel dabei. Wo könnt ihr das noch ergänzen sozusagen, um noch ein paar Prozent draufzusetzen sozusagen? Was sind eure Ziele im nationalen Markt jetzt? Weil international ist klar, Bekanntheit der Bundesliga, aber national, wo ich ja schon überragende Markenbekanntheit habe, ist da natürlich schwieriger, da noch mal ein paar Prozent draufzusetzen, oder?
Das stimmt, zumal der nationale Markt natürlich auch, und das ist letztlich Fluch und Segen zugleich, von unterschiedlichsten Medien jeden Tag bespielt wird mit seitenweise Berichten im Print, im Fernsehen, im Internet, sodass, sagen wir mal, die Vielfalt sehr viel größer ist im nationalen Bereich und damit natürlich auch die Möglichkeiten der Markensteuerung aus nachvollziehbaren Gründen geringer sind. Trotzdem müssen wir uns natürlich darum bemühen, zu zeigen, wofür wir stehen, was die Bundesliga ausmacht und auch in der Tendenz jüngere Zielgruppen anzusprechen. Das tun wir zum Beispiel mit dem Thema E-Sports. letztlich ist es aber auch so, dass wir gerade in den vergangenen Monaten gemerkt haben, dass es wichtig ist, dass wir ganzheitlich aufgestellt sind als DFL. In dem Sinne, dass wir Unternehmens- und Markenkommunikation nicht künstlich voneinander trennen, sondern das als gemeinsame Sache sehen. Die Leute interessieren sich mittlerweile eben und wahrscheinlich auch durch die Corona-Krise und den Restart nicht nur für das, was auf dem Platz passiert, gerade in Deutschland, sondern auch was drumherum passiert, wie die Liga organisiert ist und wie die DFL versucht, diesen Wettbewerb zu organisieren und zu vermarkten.
Junge Zielgruppen, du hast gerade angesprochen, euer Chef, DFL-Chef Christian Seifert, hat vor einigen Wochen gesagt, er sorge sich ein bisschen um den Fan-Nachwuchs. E-Sports hast du schon genannt, würde mich mal interessieren, wenn wir noch darauf eingehen, was ihr da genau macht. Gibt es weitere Initiativen, mit denen man an die junge Zielgruppe rangeht? Das Thema steht schon weit oben auf eurer Agenda, nehme ich an. Ne?
Ganz sicher, wobei das Thema E-Sport ist nicht ein Marketing-Thema. E-Sport wird von ganz vielen Leuten, jungen Menschen in Deutschland und darüber hinaus gespielt. Vielleicht spielst du ja selber auch FIFA und hast einen Club, mit dem
ich bin da, hab da nie so den Zugang gefunden, muss ich sagen.
Kann ja noch kommen, vielleicht bist du ja auch aus der Zielgruppe schon draußen. Na, jedenfalls, da gibt es Leute, die da spielen, das mit den Clubmarken und da macht das einfach Sinn, auch mit der Marke Bundesliga aufzutreten, mit der Virtual Bundesliga. Insofern nehmen wir da was auf, was vorhanden ist und versuchen das zu kanalisieren und da Möglichkeiten und Angebote zu schaffen. Und das passt gut, dass das eine junge Zielgruppe ist. Letztlich stehen wir alle vor der Frage, wie entwickelt sich das Medienverhalten weiter? Welche Angebote musst du schaffen, damit auch künftig sich die Menschen noch für Spiele interessieren? Ist es wirklich so, dass noch in 10 Jahren junge Leute sich für ein gepflegtes 0:0 auf taktisch hohem Niveau interessieren? Oder muss es da andere Darstellungsformen geben? Ich glaube, das muss man genau im Auge behalten. Das erst recht, wenn es dann darum geht, sind junge Leute bereit, Bezahlangebote wahrzunehmen. Das ist schon klar, dass wir uns da Gedanken machen müssen. Und ich habe es eingangs erwähnt, Konkurrenz sind nicht nur andere Ligen. Wir sind da in einem Wettbewerb der Unterhaltungsunternehmen.
E-Sports muss ich mal nochmal nachhaken, bevor wir auch auf andere jugendliche Kanäle kommen. Siehst du, E-Sports als Mittel sozusagen die jungen Menschen von der virtuellen Liga in die Offline-Liga zu ziehen, in die wirkliche Bundesliga, oder würdest du sagen, das wird eher ein Angebot, das parallel läuft?
Wir machen die Virtual Bundesliga ja schon seit einiger Zeit. Das ist ja nicht jetzt komplett neu. Wir machen das deshalb, weil sich Leute dafür interessiert haben und versuchen, das Angebot einfach zu erweitern. Es ist eben nicht eine reine Marketingveranstaltung. Ich glaube, dann wäre es auch nicht glaubwürdig, wenn wir das jetzt nur als Kundenbindungsmaßnahme sehen. Ich glaube, wer im Fußball allgemein zu schnell von Kundenbindungsmaßnahmen und überhaupt von Kunden spricht, begibt sich auf dünnes Eis. Weil es logischerweise bei dieser Emotionalität auch immer um mehr geht. Deswegen wäre es schön, wenn vom E-Sport jemand auch zum traditionellen Bundesligasport wechselt oder beides guckt. Aber das ist nicht der alleinige Hintergrund. Es geht eher darum, auch mit der Marke, neben dem, dass wir ein Angebot erweitern wollen bei einer Nachfrage, die ohnehin schon vorhanden ist, dass wir da die Marke präsentieren wollen.
Kommen wir zur weiteren Kanalstrategie. Bundesliga.de haben wir schon erwähnt, in verschiedenen Ländern. Instagram auch, wichtiger Kanal sicherlich, auch für jüngere Zielgruppe. Worauf liegt denn noch Fokus? Gibt es noch weitere Sachen? Ist zum Beispiel TikTok auch schon Thema bei der Bundesliga?
TikTok gibt es bis jetzt noch nicht. Einige Vereine haben da Angebote gestartet. Wir werden sehen, wie wir unsere Strategie in den kommenden Monaten angehen werden.
Wenn man tiefer eintaucht auf Bundesliga.de, eurem Hauptkanal, sieht man so ein bisschen Mischung aus aktueller Berichterstattung und Bundesliga-Historie, dann natürlich auch Managerspiel etc. Was zieht denn mehr, die aktuellen Sachen oder habt ihr so ein bisschen uniken Content, weil ihr echt viel spannende Historie, die man sich immer wieder gerne anschaut, anbieten könnt?
Also ich glaube, wir sind unique in Dingen, die nur von der DFL her kommen können. Das ist zum Beispiel, und das ist letztlich logisch und nachvollziehbar, die Veröffentlichung des Spielplans. Die gibt es nur bei uns. Und das sind Dinge, die nur wir liefern können. Wir bemühen uns bei Bundesliga.de nicht zu viel Show drumherum zu machen. Gerade weil wir ja wissen, dass wir in einem Umfeld sind, wo zig Medien die Bundesliga jeden Tag begleiten. Da müssen wir das nicht noch tun und können uns auf das konzentrieren, was wir bieten können. Das sind eben die Dinge, die offiziell und ausschließlich von der DFL kommen können.
Du hast schon gesagt, andere Medien berichten und ihr seid ja so ein bisschen unaufgeregter, finde ich. Es fällt zum Beispiel auf bei den Videokommentatoren, bei den Highlight-Videos. Wenn man das mit Sky und anderen vergleicht, ist es inzwischen völlig, fast schon aus der Zeit gefallen, wie nüchtern, also das meine ich im positiven Sinne, ja, und angenehm unaufgeregt, da die Highlights kommentiert werden, ja, fast eine richtige Wohltat. Ist das auch Teil der Strategie zu sagen, wir halten den Ball da in der Tonalität und in der Verkaufe flach, weil andere die Bundesliga schon mit Knalleffekten vermarkten?
Im Prinzip ja, wobei wir das Markt für Markt sehen müssen. Du hast jetzt den deutschen Markt angesprochen. Das ist sicherlich im internationalen Kontext anders. Der ist nur logischerweise nicht in Deutschland sichtbar. Ist ja klar, dass wir in anderen Märkten, gerade wenn es dann um die Erfolge von Stars aus dem jeweiligen Heimatmarkt geht, das anders begleiten, als wir das in Deutschland begleiten wollen, allein weil der Fokus da anders ist.
Die Highlight-Videos, die kommen, glaube ich, am Dienstag immer auf euren Kanal. Ist das richtig? Heute Morgen habe ich mir da noch ein paar angeschaut. Die laufen ja schon das ganze Wochenende, kann man sagen. Habt ihr trotzdem hohe Klickzahlen mit den Videos? Schauen sich die Leute das noch an? Oder habt ihr mehr, sagt ihr, sowieso, Content haben wir sowieso, den bieten wir an, aber das ist jetzt nichts, wo wir jetzt so wahnsinns Reichweiten mit erzählen. Wie ist denn das? Das würde mich mal interessieren, weil es gibt ja doch eine ganze Masse Anbieter mittlerweile, die so Highlight-Videos oder eine Masse ist übertrieben. Aber es gibt halt einige Adressen, man hat die Filme schon gesehen, die Tore schon gesehen und Top-Szenen. Wird das trotzdem bei euch noch stark nachgefragt auf dem Kanal, die Woche über?
Das wird schon stark nachgefragt. Videocontent ist auch nach einigen Tagen noch interessant, das kann man so sagen. Das war ja auch eine bewusste Entscheidung, dass wir das so machen. Das ist ja bei der DFL und bei der Bundesliga immer eine gewisse Abwägungsfrage. Welchen Content verkaufst du an Partner und welchen Content nutzt du selbst? Und da haben wir uns dafür entschieden, das so zu machen, wie du es eben gesagt hast.
Habt ihr noch immer ein sehr hochwertiges Printmagazin? Gibt es das eigentlich noch?
Das DFL-Magazin.
Genau.
Gibt es selbstverständlich noch. Ist Teil der Unternehmenskommunikation. Und da haben wir sehr, sehr viel Mühe reingesteckt die vergangenen Jahre. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr gut angekommen.
Ist auch Preis ausgezeichnet immer wieder, ne, bei so Branchen-Awards.
Genau, haben wir uns auch immer sehr, sehr drüber gefreut. Also das gibt es weiterhin, wobei wir natürlich auch die Unternehmenskommunikation in den vergangenen Jahren sukzessive digitalisiert haben mit DFL.de, mit einem eigenen DFL-Twitter-Account, mit einem DFL-YouTube-Kanal, wo wir eben jenseits des Geschehens auf dem Platz, jenseits des Wettbewerbs und der Marke über das Unternehmen DFL berichten. Und kannst dir vorstellen, das war gerade in den vergangenen Monaten sehr, sehr nachgefragt. Da haben wir unsere Zahlen vervielfacht.
Auf die vergangenen Monate kommen wir noch. Jetzt nochmal kurz zum Content-Marketing und Abstimmung mit Vereinen und Spielern. Wie schon gesagt, also Vereine sind ja sehr aktiv mittlerweile, Spieler selbst in erster Linie auf Instagram. Stimmt euch da viel ab? Oder berührt das eure Sachen eigentlich nicht, damit man vielleicht nicht zu viel ähnlichen Content hat, um eine ähnliche Strategie zu verfolgen? Wie stark seid ihr da mit den Kollegen in Kommunikation, Marketing auf den bei den Vereinen im Austausch?
Permanent. Das ist ganz, ganz wichtig, da im Austausch zu sein. Letztlich, und das hatte ich ja eben schon angedeutet, ist unser Fokus, was das Content-Marketing angeht, das Internationale. Da sehen wir alle gemeinsam mit den Vereinen, dass wir da Kraftanstrengungen unternehmen müssen, um weltweit präsent zu sein. Und da gucken wir natürlich, dass wir da in Abstimmung das am besten hinkriegen. Und da sind wir uns letztlich alle zusammen weniger Konkurrenz als vielmehr Ergänzung.
Und dann kommen wir mal auf den Fall Corona. Unausweichlich natürlich und für euch auch eine Geschichte, die sicherlich euer Business deutlich erschwert, aber ihr habt euch ja bewährt in dieser ganzen Pandemie. Also euer Restart, euer Comeback wird mal als gelungen bezeichnen, wenn man nicht gerade Lauterbach heißt. Zurückhaltung first oder wie würdest du da eure Strategie bezeichnen? Ihr seid ja da bewusst auch da nüchtern und sehr, ja manchmal würde ich sagen, seriös aufgetreten, ne?
Ich glaube, es waren mehrere Faktoren eine Rolle gespielt. Das eine war, dass wir Kommunikation als Thema, als Aufgabe für uns ganz, ganz weit oben angesetzt haben. Das beginnt aber neben der externen Kommunikation, über die wir eben gesprochen haben, mit interner Kommunikation, dass wir versucht haben, die Vereine mitzunehmen, unsere Medienpartner mitzunehmen, zu erklären, worum es geht, welche Sachzwänge es gibt. Und das Zweite ist, dass Kommunikation ja eben nicht nur senden heißt, sondern auch empfangen heißt. Und du hast eben seriös gesagt, es wurde dann auch häufig das Wort Demut gebraucht. Ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Es geht eher darum, empathisch zu sein. Man kann nur dann gescheit kommunizieren, wenn man sich auch selber ein bisschen verorten kann. Und was sicherlich auch wichtig war, dass wir uns von Beginn an ehrlich gemacht haben. Wir haben gesagt, Fußball ist natürlich ein Kulturgut. Fußball ist aber auch professionell betrieben ein Produkt, das vermarktet wird und wo am Ende 56.000 Arbeitsplätze dran hängen. Und die gilt es dann auch zu sichern. Und wir haben auch gesagt, dass wir, und das hat ja keiner in dieser Krise bis heute nicht, dass da keine Patentrezepte gibt, wir auch immer mal wieder Entscheidungen korrigieren müssen, aber dass wir einen bestimmten Weg gehen wollen. Wir fordern nichts, wir bereiten uns aber auf alle möglichen Fälle vor.
Es war in erster Linie auch viel Krisenkommunikation, aus präventiv. Ich fand dann einen Fall sehr bemerkenswert, in dem ihr über den berichtet wurde, in dem ihr unaufgefordert ein Statement dann hart aber fair geschickt habt, um eben erwähnten Lauterbach zu kontern, bevor der was sagen konnte sozusagen. Wenn man so alerted ist nächstes Mal, muss man sehr vorausschauend agieren. Wie habt ihr euch organisiert? Habt ihr eine Art War Room Restart gehabt oder wie lief das Ganze ab? Da muss man auch personell doch einiges zusammenziehen, um so, ich sag mal, auf Zack zu sein. Ja?
Ich glaube, wir haben insgesamt gute, schnelle und flache Strukturen bei uns, sodass wir organisatorisch nicht viel machen mussten. Es wusste jeder, was er zu tun hat. Und ich glaube auch, dass es die Patentrezepte in der Krise und denen einen Plan, damit das dann alles gut funktioniert, nicht geben kann. Ich glaube, man muss, bevor die Krise eintritt, an ein paar Stellen Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit bewiesen haben, damit dann auch Argumente durchdringen. Und im Übrigen, auch das vielleicht eine Erfahrung, die wir gemacht haben, die Zeit der reinen Konsensmarken ist, glaube ich, auch vorbei. Wir haben natürlich gemerkt, dass unsere Argumentation, unsere Handlungsweise nicht bei jedem auf Gegenliebe gestoßen ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Argumenten, die den Fakten standhalten, uns präsentieren müssen, dann aber auch den Kurs halten müssen.
Da sind ja dann immer wieder Beispiele auch. Du hast schon ein paar Themen angesprochen. Wenn Fehlverhalten einzelner Spieler, sag ich mal, ein Kruse trifft sich hier in Kreuzberg zum Zocken in der Bar, was völlig legal ist, aber natürlich ein bisschen die Vorbildcharakter ist, nur ein jüngstes Beispiel. Was dann ja sehr schnell immer auf die DFL zurückfällt. Ja, kann man sagen, ungerechtfertigterweise natürlich. Wie geht ihr mit sowas um? Habt ihr da eigentlich jeden Morgen, was mich in der täglichen Arbeit mal interessieren würde, so eine Art Corona-Sitzung, wo ja neueste aktuelle Entwicklungen dann immer gezielt auf den auf Corona-Auswirkungen diskutiert und da ein Reporting habt? Oder wie habt ihr für Corona extra Konferenzen auch eingeführt? Wie kann ich mir das vorstellen?
Natürlich haben wir einen Krisenstab dazu eingerichtet, der sich täglich morgens mit der Lage beschäftigt hat. Aber nochmal, strukturell mussten wir gar nicht so viel tun. Der Fokus hat sich logischerweise Richtung Corona verschoben. Und dann haben wir uns natürlich Dinge verstärkt angeguckt und wir haben sie genauer gescreent, weil wir auch gemerkt haben, du musst schnell reagieren, um bei bestimmten Dingen auch kommunikativ Durchschlagskraft zu haben. Was es natürlich ein bisschen neu gemacht hat, war das Thema Homeoffice, was natürlich auch bei uns gab, was ich dann auch erstmal einspielen musste.
Wie sehr erschwert die derzeitige Lage denn euer Content-Marketing und Marketing? Wir haben ja die Bundesliga im Vergleich zu den anderen Ligen lebt ja von einer extremen Stimmung, von vollen Stadion. Das macht ja schon starken Flair der Bundesliga aus. Ist im Moment natürlich kaum bis unmöglich. Leidet da so ein bisschen internationale Strahlkraft, weil ihr diesen großen Vorteil verliert? Oder wie sehr trifft dich persönlich auch das Thema gerade Geisterspiele?
Mich trifft es jedenfalls sehr. Ich bin ja auch Fußballfan und gucke mir das lieber zusammen mit anderen Leuten an ein Fußballspiel. Und wenn ich vorm Fernseher sitze, finde ich es auch schöner, wenn eine große Kulisse ist. Also sowohl im Stadion finde ich schöner, als auch vorm Fernseher schöner. Wir können die Lage aber nicht ändern. Sie ist so, wie sie ist. Für das Thema Content-Marketing bedeutet das natürlich, dass uns da bestimmte Markenwerte, ich hatte es gesagt, wie zum Beispiel die Nähe, wegfallen. Auf der anderen Seite ist Content-Marketing sicherlich immer noch das, womit wir die meisten Leute gerade weltweit erreichen können. Deswegen brauchen wir da Content-Marketing auch. Wir arbeiten im Moment nicht mit unserem internationalen Claim Football as it's meant to be, weil wir das Versprechen im Moment nicht erfüllen können. Das ist nicht Fußball, wie er sein sollte, wenn kaum einer im Stadion ist. Ja, wir sind da, um ehrlich zu sein, auch noch in einer Experimentierphase. Wir hatten ja jetzt wieder ein paar Zuschauer, waren ja mal ein paar Tausend da. Das wird jetzt auch wieder weniger. Also wir experimentieren da auch. Wir gucken, wie sich das entwickelt. Was zum Glück nicht der Fall ist, dass die Leute sich gar nicht mehr für Fußball interessieren. Die Quoten haben sich stabilisiert. Wenn man zum Beispiel unseren Supercup anguckt, der im September stattgefunden hat, Ende September, dann war das ja die zweithöchste Einschaltquote seit Bestehen des Supercups, was toll ist. Letztlich gilt das auch für die Reichweiten in anderen Formaten. Aber nochmal, wir sehen das, wir registrieren das, wir gucken da sehr genau in unsere Marktforschung rein, weil das ja nicht von der Hand zu weisen ist, dass das Thema Corona und auch die Angst davor bei den Menschen was bewirkt.
Wie ist das bei dir persönlich? Wenn ich Fußball schaue, ja, dann bin ich mittlerweile schon fast überrascht, wenn da auf einmal Zuschauerlärm herrscht. Man hat sich total dran gewöhnt, an diese Stille. Wie empfindest du das, wenn du privat Fußball guckst?
Nee, ich kann mich daran nicht gewöhnen und ich will mich daran auch nicht gewöhnen.
Das ist sehr gute Haltung, muss ich sagen, die mir leider fast schon abgeht. Zu dir persönlich, Christian. Du hast eine lange DFL-Karriere mittlerweile hinter dir. Hast die Internationalisierung der Bundesliga, über die wir intensiv gesprochen haben, kommunikativ und marketingmäßig maßgeblich auch vorangetrieben, würde ich sagen. Von daher ist sicherlich eingangs erwähnte Studienergebnisse auch dein Erfolg. Von Haus aus bist du aber Journalist. Sehnst du dich ab und zu nach der langen Zeit bei der Bundesliga nochmal zurück auf die andere Seite, wie man sie ja gerne bezeichnet?
Ich fühle mich wohl bei dem, was ich tue. Hab die Möglichkeit, hier viel mit meinen Kolleginnen und Kollegen zu gestalten in einem tollen Feld. Das war eine tolle Zeit als Journalist. Ich habe ja auch an der Journalistenschule in München studiert. Aber unabhängig davon, was ich beruflich gemacht habe, ist ein Fußballspiel immer noch eine tolle Angelegenheit. Und zwar von der Kreisklasse bis zur Bundesliga. Fußball gibt der Gesellschaft eine ganze Menge. Ist letztlich der wahrscheinlich letzte gemeinsame Gesprächsstoff, den du hast. Und auch das habe ich privat erlebt, als ich bei meinem Sohn mal wieder beim Spiel war. Die Kreisliga in der A-Jugend hat nämlich auch pausiert. Ich habe mal wieder Eltern gesehen, die habe ich ein halbes Jahr nicht gesehen. Und das macht am Ende diesen Fußball auch aus, dass er Menschen zusammenbringt. Fußball verbindet.
Wunderbar. Und es verbindet auch Fantum, sag ich mal. Du warst mal Bayern-Reporter. Bist du auch irgendwo zum Bayern-Fan geworden? Darf man sich als DFL-Verantwortlicher eigentlich outen, welchem Verein man die Treue hält? Dann gerne, Christian.
Mein Verein ist der VfL Osnabrück.
Oh, das ist mal eine originelle Antwort. Du kommst aus der Ecke nämlich an, oder?
Originell ist ja, hört sich ja fast an wie interessant.
Nein. Wenn man das so interessant. Sagt. Überhaupt nicht diskutiert. Ja. Ich gemeint, meine Schwägerin wohnt in Osnabrück, von daher habe ich so ein bisschen Verbindung zum VfL, ja. Aber da läuft es doch ganz gut so für dich generell derzeit seit 2 Jahren, 3 Jahren, kann man sagen, wa? Bist zufrieden, oder?
Ja, der Verein hat aus den Möglichkeiten, die er hat, ganz, ganz viel gemacht. Und da kann der VfL Osnabrück sicherlich auch ein Stück weit stolz drauf sein.
Wunderbar. Ausblick auf die nächsten 12 Monate, nicht nur für den VfL, Aufstieg, Fragezeichen in Klammern, sondern generell Bundesliga. Was, wenn wir jetzt ein Jahr vorausschauen, diese Frage haben wir zuletzt mal Gästen gerne gestellt. Ich weiß, bei der Bundesliga sehr schwierige Prognose zu geben. Hast du zumindest die Hoffnung, dass wir in einem Jahr wieder vor normalen Zuschauerzahlen und Rängen spielen? Oder bist du da noch vorsichtig derzeit oder skeptisch?
Jetzt Vorhersagen zu machen, weiß ich nicht, wer das in irgendeiner Weise kann. Und Hoffnungen zu schüren, tue ich mich auch schwer. Ich will auch nicht zu pessimistisch sein, aber ich glaube, es ist richtig, wenn man sagt, dass wir auf Sicht fahren müssen.
Und das hat die DFL ja bisher hervorragend hingekriegt. Christian Pfennig, vielen Dank fürs Gespräch. Hat uns sehr gefreut hier, remote. Ich hoffe, euch da draußen auch, liebe Monsterhörer. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Christian.
Ich bedanke mich. Tschüss.
Tschüss.
Bis zum nächsten Podcast mit Podcast. Für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de.